Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim ersten B-Optimist Talk. Nicht nur der erste im Jahr 2023, der erste überhaupt. Was steckt hinter der Idee? Wir stehen am Beginn des Jahres 2023 und blicken, ich sage mal, bange auf dieses, auch in die Zukunft. Doch Hand aufs Herz, ist die Stimmung nicht deutlich schlechter, als das ist? Und Kopf in den Sand stecken war ohnehin noch nie die Lösung für Probleme. Frei nach dem Motto, Vogelstrauß sind andere, wollen wir daher Unternehmen präsentieren, die mit Optimismus in die Zukunft sehen. Ich hoffe, Sie verstehen mich bis hinten. Wunderbar. Die mit Optimismus in die Zukunft sehen, ihre Stärken zeigen, ihre DNA und ein bisschen auch, wie die handelnden Personen ticken. Ich freue mich, unseren ersten Optimisten, machen wir es vielleicht einmal so, mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börse Express, herzlich willkommen, damit Sie mich auch kennen, und freue mich als ersten Optimisten, Dr. Andreas Grassauer begrüßen zu dürfen, den CEO, Vorstandsvorsitzenden von Marinomed.
Herr Dr. Grassauer.
Wir werden in diesen Talks ein bisschen versuchen herauszufinden, wie kam Marinomed ins Ist und warum könnte man einen Optimismus haben, aus diesem Ist in die Zukunft zu blicken. Das soll auf jeden Fall das Ziel sein. Im Anschluss haben wir Zeit für Fragen, entweder direkt danach ein, zwei, sonst würde ich vorschlagen, nachher beim Buffet mit Brötchen und Sekt. Dr. Grassauer, ich weiß nicht, ob Sie lieber sitzen oder stehen wollen.
Ich glaube, ich werde mich dann auch hinsetzen. Es wird
wahrscheinlich bequemer sein. Das ist das aktuell auf der Homepage runterzuladende Foto, glaube ich.
Ja.
Vielleicht war ich. Sind Sie so gealtert in dieser Zeit?
Oder ich war besser geschminkt beim Foto.
Also, okay. Vielleicht ganz kurz ein bisschen auch Persönliches. 1969 in Wels geboren, Oberösterreich, HTL, chemische Betriebstechnik gemacht, Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der Bodenkultur, Forscher an der Uniklinik für Dermatologie am AKH, Doktor in Virologie und wie ich gelesen habe, ein Freund der koreanischen Kampfkünste. Also ich kenne Taekwondo und Chuck Norris. Was haben Sie für eine Verbindung dazu?
Zu Taekwondo keine, aber das war eine die koreanische Kampfkunst, die ich da fast 20 Jahre betrieben habe, Wonwado, aber mit den Nischenkampfkunst war sehr spannend auch im Ausgleich, aber mit den vermehrten Aufgaben und Herausforderungen hat sich das Sportliche ein bisschen in den Hintergrund rücken müssen.
Das ist uns genau, glaube ich, diese Sportart, die Chuck Norris gemacht hat, oder?
Nein, Chuck Norris ist eher der Karate-Mensch.
Ich glaube, dass der Christian Drastel nicht da ist, der wüsste das genau. Er hat nämlich auch gesagt, dass er kommt. Aber gut, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und die Jahrtausendwende sind Sie in Vaterkarenz gegangen. Wir sind das gleiche Jahrgang von der Geburt her. Zu diesem Zeitpunkt kam ein zweites Kind auf die Welt. Ich habe es nicht gemacht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Also zwar konkret war das 98 und das war am Ende meines Doktoratsstudiums. Hat eigentlich ganz gut gepasst, die Arbeit war fertig und die wissenschaftliche Arbeit war fertig. Das war das Zusammenschreiben und ich habe damals in dem Irrtum, man kann in einer Karenz problemlos eine Dissertation schreiben, diese Karenz angetreten und habe dann festgestellt, dass so ein kleines Kind aufpassen ist durchaus mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Aber es hat vor allen Dingen mir eines gelernt, zusätzlich zu total diszipliniert zu sein. Und wenn es darum geht, diese Arbeitsblöcke zu erledigen, und das hat man dann sehr geholfen später auch noch. Also es war eine tolle Zeit mit dem ersten Sohn und mittlerweile ist er selbst bald mit dem Studium fertig, also schaut sehr aus.
Marinomed wurde 2006 gegründet als Spin-off der Uni Wien. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Was hat eine Uni eigentlich davon, wenn sie ein Spin-off genehmigt?
Also in dem Fall war es sogar ein Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität. Und Universität hat zunächst einmal was davon, weil es drei Dinge. Das erste ist, die Veterinäruni war ja auch beteiligt dann am Unternehmen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass durch die Forschungskooperationen mit den dortigen Instituten einfach Ideen entstanden sind und wissenschaftliche Aufgaben für die Kollegen, die dort arbeiten. Und wir als Firma, wir konnten den Campus der Veterinäruni nutzen für gewisse Dinge. Ich sage als Beispiel, ja, wenn Sie sich vorstellen, ein leistungsfähiges Mikroskop heute mit modernen Lasern und so weiter, das kostet ganz schnell mal 1 Million Euro. Im Gerätepool einer Universität gibt es sowas und eine kleine Firma wird sich sowas nie leisten, aber man kann für wenige Stunden sich sowas also nutzen am Campus und zahlt dann halt einen Beitrag für die Nutzungsdauer. Diese Einnahmen sind für die Universität wichtig und für uns sind die Daten wichtig. Also da gibt es durchaus Synergien und das konnten wir lange Jahre sehr gut nutzen. Ja.
Was hat denn für ein Spin-off, zumindest auch noch dazu mal jetzt für Refinanzierungsmöglichkeiten gehabt? Sie haben Seed Investment durch AWS genommen und eine Beteiligung durch das Family Office Acropora. Gäbe es überhaupt andere Möglichkeiten damals?
Also wir sind, wenn wir so wollen, ein klassisches Beispiel für die, wie man ein Startup in Österreich finanziert. Das ist im Wesentlichen auch heute noch so. Die Instrumente, die Austria Wirtschaftsservice hat, sind ein bisschen flexibler geworden, als sie damals waren und auch ein bisschen größer. Damals war das Limit 500.000 Euro für Seed Investment. Heute sind die bei 1 Million. Dazu gab es dann noch Unterstützungen, was die Förderungen, was die FFG betrifft, die teils nicht rückzahlbare Förderungen waren und teils aber auch langfristige Kredite waren. Und auch erfolgsabhängig dann die Kredite, wenn ein Produkt rauskommt und es funktioniert, dann will die Republik dann doch ihr Geld zurück. Ja. Das ist übrigens bei der AWS so, die dann ihr Geld zurück will. Und diese Instrumente sind im Wesentlichen gleich geblieben. Und so kann man als Startup in Österreich mit den entsprechenden Technologievoraussetzungen grosso modo so zwischen 1 und 3 Millionen Euro für die Seed Investment aufstellen. Bei uns war es dann durch die frühe Beteiligung der Acropora, das saudi-arabische Family Office, möglich, diese Investments der Republik entsprechend mit Eigenkapital zu hebeln. Und das hat uns eben sehr geholfen, dorthin zu kommen, wo wir heute sind.
500.000, 1 Million, und so klingt an sich recht wenig in einem forschenden Bereich. Wird in Österreich da genug getan? Oder wenn Sie ins Ausland schauen, ist es dort die Situation besser oder sind wir eigentlich eh vergleichbar?
Also was die Startup-Finanzierung betrifft, glaube ich, ist Österreich nicht so schlecht aufgestellt. Da können wir durchaus mit dem Rest der Welt oder dem Rest von Europa mit. Manchmal wird sogar ein bisschen neidisch von manchen Ländern auf dieses Seed-Programm der AWS geschaut, weil das durchaus ein anerkanntes Instrument ist in Europa. Das Problem ist dann, wenn es sozusagen alle diese Förderinstrumente funktionieren, nur dann. Ganz ehrlich, ich bin auch als Unternehmer auch dafür, dass es so ist, wenn ein weiterer Investor auch noch ein Risiko nimmt. Entweder sind es die Gründer selbst, oder es gibt eben einen Investor, der zusätzlich mit Eigenkapital an dem Unternehmen beteiligt ist. Und da wird es in Österreich dann schwierig, oder schwieriger, weil wir diese Private Venture Capital Kultur, diese Kapitalmarktkultur nicht so haben, wie es andere Länder haben. Und mit der Finanzkrise, wenn wir bei der Geschichte bleiben, mit der Finanzkrise 2008 war das dann so der Washout in diesem Bereich, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Also da kam es zu einer extremen Marktbereinigung. Da gab es also praktisch keinen Investor mehr, der solche Finanzierungen durchgeführt hat. Und wir hatten das Glück, dass eben die Acropora 2008, dann also 2 Jahre nach der Gründung, die gesamte damals notwendige Runde mitten in der Krise selbst gemacht hat. Also die haben die gesamte Volumen genommen. Im Nachhinein kann man sagen, es waren 3,5 Millionen Euro, die damals investiert haben, zusätzlich zur 7 Millionen. Und da kann man vielleicht auch Bi-Optimist da was lernen aus dieser Strategie. Während einer Krise zu investieren, ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Mhm.
Haben Sie eigentlich eine besondere Beziehung zu Wasser oder zu Meer? Marino, Med, Maritime, Medizin? Oder ist das ein Zufall?
Also es war ein wenn Sie so wollen, die Immunologin, die auch heute da sitzt, meine Frau, der Virologe, der Tierarzt auf der Veterinärmedizin, der Leiter vom Labor für Tropenveterinärmedizin, der Dr. Unger, der heute noch ein großer Shareholder ist, und ein Meeresbiologe, der Alexander Pretsch, der damals dabei war. Wir haben gemeinsam die Idee geboren, also aus dem Blauen heraus sozusagen, im wahrsten Sinn des Wortes, auf Basis von maritimen Organismen Wirkstoffentwicklung zu machen. Und das aber agnostisch, es kann aus dem Meer sein, muss aber nicht unbedingt aus dem Meer sein. Und haben aber schon auch begonnen, dort zu suchen und sind dann ganz schnell mit der Rotalge eben auch fündig geworden. Mhm.
Weil Sie Acropora auch erwähnt haben, saudisches Family Office, Steinkoralle, passt doch sehr gut zu Marino Med, bekomme ich also ausgespuckt von Google. Kann man ein bisschen mehr über dieses Family Office sagen? Oder ist das ein verschwiegenes Family Office?
Das Family Office ist, soweit ich was ich weiß, riesengroß. Es ist sicher einer der größeren Kunden vom Schweizer Investmenthaus Big D in Genf. Von dort aus passiert auch heute die Vermögensverwaltung, die ich kenne. Wenn Sie mal in Genf waren und das Grand Hotel dort sehen, kennen, oder das frühere Kempinski, das gehört den Scheichs, dieses Hotel. Und auf der Rückseite vom Hotel im vierten Stock durfte ich immer wieder vorbeischauen und den Herrn Al-Sheikhs berichten, wie es denn ihre Beteiligung so läuft. Den Abdul Muhsin Al-Sheikh, den ich da kennengelernt habe, der ist ein sehr zahlenorientierter Mensch und ein Mensch, der sich wahnsinnig viele Dinge merkt. Vor allen Dingen das merkt, was ihm der CEO bei der letzten Besprechung erzählt hat. Und dann sehr, sehr genaue und interessante Fragen stellt. Also es war durchaus auch eine Challenge, viele, viele herausfordernde Jahre auch in der Kommunikation. Da. Hm.
Sie haben vorher schon Caragelose erwähnt, 2008 die erste Markteinführung, ein Wirkstoff aus der Rotalge. Vielleicht ein bisschen später mehr dazu, aber wie lange halten Sie eigentlich ein Patent darauf und worauf? Auf Produkt, Wirkstoff oder eine Anwendung?
Also zunächst ist ist das eine ganze Patentfamilie. Und jetzt das Patent selbst ist für die medizinische Anwendung dieses Polymers zur Verhinderung von diversen viralen Erkrankungen. Und typischerweise ist ein Patentportfolio, halten Patente 20 Jahre. Das heißt, wir sind hier irgendwo bei 2027, 2028, wenn die ersten Patente zu auslaufen beginnen. Und dieses ganze Patentportfolio wurde ja auch immer wieder erweitert, zuletzt mit den Daten aus Corona. Und dieses Patent ist eben ein Scheibedatum aus dem Jahr 2020. Das heißt, die Laufzeit hier ist dann irgendwo mit 2040 in das Land bis zu 2041 begrenzt. Also doch durchaus noch ein bisschen geht's noch.
Da bin ich schon in Pension bis dahin. Gut. Wie sieht es denn gerade in den Rotalgenbereichen mit Mengen der Verfügbarkeit aus? In den letzten Jahren gab es gestörte Lieferketten. Ist das etwas, das Sie in dem Bereich auch getroffen hat? Und Rotalge, stehen Sie da eigentlich in Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie in der Beschaffung? Dort ist ein Verdickungsmittel E407.
Also es ist in der Tat so, dass die Alge die gleiche ist. Das Produkt selber, das wir verwenden, die Caragelose, ist von der Herstellung her natürlich ein medizinisches Produkt, viel hochwertiger von der Qualität her und natürlich von den Anforderungen. Aber es sind auch die Mengen, die wir brauchen, im Vergleich zur Lebensmittelindustrie natürlich völlig geringfügig, wenn man so will. Wir brauchen aus einem Kilogramm Rotalgenextrakt, also reinem Rotalgenextrakt, machen wir ca. 40.000 Speis. Die geringste Menge, die man beziehen kann, ist 25 Kilo. Das heißt, üblicherweise kommt man mit ein paar hundert Kilo aus und damit ist es auch sowas zu stockpilen das geringste Problem. Wir haben aber allerdings durchaus die eine oder andere Herausforderung gehabt mit Lieferketten, aber in ganz anderen Bereichen und manchmal auch unerwartet. Zum Beispiel, wenn Sie mir das vorher erzählt hätten, dass es schwierig sein kann, Glasflaschen zu bekommen, medizinisches Glas, dann hätte ich Ihnen gesagt, ja, das kann ja nicht wahr sein, das ist ja immer eine mehr oder weniger just-in-time verfügbare Ware gewesen. Das hat sich geändert. Beim medizinischen Glas haben Sie heute Lead-Times von über einem Jahr. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt wissen, was wir in einem Jahr an Glas brauchen, oder wir legen uns entsprechende Mengen auf Lager, was wir mittlerweile gemacht haben. Wenn Sie unsere Bilanz angesehen haben, da sehen Sie, dass also eine Bilanzposition Vorräte, das gehört da eben entsprechend dazu, sonst wären wir auch teilweise gar nicht lieferfähig gewesen, weil wenn ich, das liegt auch daran, dass es da den einen oder anderen Impfstoffhersteller gab, der auch medizinisches Glas braucht, und Sie dürfen dreimal raten, wer da bevorzugt wird, wenn es darum geht, solche Glasprodukte zu bekommen.
Mhm. Diese Rotalgen, werden sie eigentlich aus dem Meer gefischt oder mehr künstlich hergestellt, also künstlich industriell mittlerweile hergestellt?
Also die werden in Aquakulturen angebaut. Ich weiß nicht, wenn Sie mal im Urlaub sind in Sansibar oder auf den Philippinen, dann können Sie das sehen. Das wird im flachen Wasser auf einer zwischen zwei Holzblöcken auf einer Schnur. Dann werden diese Algen in so einer Länge von 4-5 Zentimetern festgebunden, mit einem Abstand von ungefähr 30-40 Zentimetern. Das wächst dann innerhalb von einem Monat auf eine Größe von einem großen Salathäupel heran. Mhm. Dann wird das geerntet. Also so ein Häupel hat so 1-2 Kilo. Ein kleines Stück bindet man wieder drauf und dann geht dieser Zyklus von neuem los. Und das wahrscheinlich, wenn Sie mal im Indischen Ozean waren, sind Sie vielleicht sogar schon draufgestiegen. Ja? Wenn Sie am Strand gegangen sind, auf diese Algen, auf unserer Homepage sieht man ein paar Fotos, wie das aussieht. Und von dort weg, unter kontrollierten Bedingungen, wird dann eben die weitere Prozessierung durchgeführt, die Extraktion des Polymers, das dann natürlich unter kontrollierten Bedingungen passieren muss. Und aber es ist eine Aquakultur. Mhm.
2016 kam zur Virologie, die Immunologie, wie Sie vorher erwähnt haben, dazu, die Marinosolv-Technologie-Plattform. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden dabei schwer wasserlösliche Stoffe dann doch im Wasser aufgelöst. A, braucht man von diesen Stoffen dann weniger, und B, werden überhaupt ganz neue Möglichkeiten, Anwendungen damit überhaupt erst aufgetan. Auch dazu vielleicht ein bisschen mehr später, aber wie kam es überhaupt zu so einer Idee?
Also die Idee war ursprünglich aus der Not geboren. Wir hatten damals die Idee, also wenn Sie unsere Nasensprays kennen, gesagt, es wäre doch sinnvoll, so ein Karagellose-Nasenspray mit einem Cortison-Nasenspray bei der Allergie zu verbinden. Und haben also begonnen, einen Herstellungsprozess für sowas zu überlegen. Und haben dann festgestellt, dass das Polymer, das aus der Rotalge, den Herstellungsprozess vom Cortison nicht aushält. Diese Cortisone, die sind schwer löslich und werden in sehr feinen Partikeln unter extrem hohem Druck durch ganz enge Düsen durchgepresst, um die zu verfeinern, und das hält das Polymer nicht auf. Und wir sind dann also vor der Situation gestanden, wenn wir dieses so ein Produkt machen wollen, dann müssen wir uns was überlegen. Jetzt kann ich entweder den Herstellungsprozess von Cortison ändern oder den von der Karagellose ändern, oder ich lasse mir was ganz Neues einfallen. Und das Tolle war, dem Team ist was ganz was Neues eingefallen. Die haben gedacht, wir lösen das Cortison auf. Und bei der Betrachtung dieses Zugangs, wie das Cortison aufgelöst hat, das ist ja vollkommen neu und bahnbrechend. Das wird ja auch für andere Substanzen, nicht nur für dieses Cortison funktionieren, sondern für viele andere auch. Also das ist ja Technologie. Das kann man ja für ganz viele Dinge verwenden. Haben dann ruckartig ein Patent geschrieben und haben dann das freudig auch unserem damaligen Beirat mitgeteilt. Und wir haben, wenn man so will, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Himmels Willen, das braucht man noch mehr. Um das zu entwickeln. Und wir waren dann sehr, sehr froh, dass wir für genau diese Entwicklung, um diesen Schritt zu machen, einerseits den AWS Mittelstandsfonds an Bord gebracht haben, andererseits auch die Investor AG. Das ist der Private Equity Arm von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Und die gemeinsam mit einem Teil auch aus dem Gründerbereich, aus dem Unternehmen raus, diese Finanzierungsrunde gemacht haben, 2015-16. Und das hat uns dann ermöglicht, diese Technologie auch so weit zu bringen, dass wir dann überhaupt eine börsenfähige Story hatten.
Die Frage ist jetzt sehr blöd, aber könnte man diese Technologie bei einer Ölpest einsetzen? Ich mache Öl wasserlöslich quasi.
Also prinzipiell ist das Konzept sehr ähnlich, es wäre nur sehr teuer. Weil natürlich das, was es gibt, jetzt sage ich mal, billigere Seifen, um Öl aufzulösen als unsere Technologie. Aber grundsätzlich wird es funktionieren. Das Spannende bei dieser Technologie ist ja nicht nur, dass ich einen Wirkstoff auflösen kann, einen schwerlöslichen, das werden Sie sagen, das gibt schon seit den Pharaonen, das heißt Alkohol, da kann ich auch Substanzen auflösen oder Flugbenzin, kann man auch schwerlösliche Substanzen auflösen. Das Problem ist, es soll auch nebenwirkungsfrei sein und eine medizinische Anwendung ermöglichen. Also bei jedem Wirkstoff geht es immer darum, möglichst große, zielgerichtete Wirkung und möglichst wenig Nebenwirkungen. Und genau das ist die Stärke von unserer Technologie, dass es eben sehr, sehr bekannte und verträgliche Substanzen sind, die man entsprechend einsetzen kann. Wenn ich Ihnen heute eine Substanz mit Flugbenzin ins Auge tropfe, dann werden es relativ schnell drin sein. Und das mag man dann halt nicht, ja? Also das kann man nicht machen. Und das Gleiche ist, wenn Sie halt was in die Nase sprühen. Die Nase ist deutlich empfindlicher wie ein Auge. Also jeder, der mal schwimmen war, weiß, unter Wasser, ich kann vielleicht die Augen noch aufmachen. Das brennt zwar ein bisschen, auch beim Salzwasser, aber kriegst du es einmal in die Nase. Jeder hat schon mal beim Schwimmen ein Wasser in die Nase gekriegt. Also nicht einmal reines Wasser vertragen Sie. Ja, das hat eine schwere Nebenwirkung. Also ich kann Ihnen einen Nasenspray mit reinem Wasser nicht, das würde keine Behörde der Welt zulassen, das Nebenwirkungsproblem ist nicht. Ja, okay. Sie können es trinken, aber in die Nase sprühen geht nicht. Und das ist ein ganz sensibles Organ, unsere Nase. Ja. Die Augen sind nicht weit entfernt und es gibt noch andere Schleimhäute am menschlichen Körper, die sehr, sehr empfindlich sind. Und dort kann man nicht einfach irgendwas draufgeben. Deswegen ist unsere Technologie so spannend.
Durch die Technologie brauchten Sie relativ viel Geld. Die Aktionäre haben die Anteilseigner haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. 2019 gingen Sie dann an die Börse. Hier im Bild auch zu sehen mit Ihrer Frau Eva Prinschl-Grassau und Pascal Schmidt, CFO und CSO. Dann glaube ich auch das erste IPO aus dem Mittelstandsfonds, das AWS überhaupt. Warum aber eigentlich ein IPO? A, gibt man Macht, also ja, Macht, sage ich mal, einfach ab. Sie hatten aber bereits ein Produkt lanciert, waren 13 Jahre am Markt. Ein Produkt war in Entwicklung. Gibt es da immer noch keine Bankfinanzierung?
Für Risikohochtechnologie gibt es üblicherweise keine klassische Bankfinanzierung. Sie kriegen Bankfinanzierung, wenn Sie eine Immobilie bauen, haben wir auch mittlerweile für die neue Immobilie in Korneuburg. Sie können eine Bankfinanzierung bekommen, wenn Sie ein Exportgeschäft machen, ein größeres. Aber für Unternehmen, wo die Einnahmen nicht entsprechend gesichert sind, weil es eine Produktentwicklung ist, nur dazu eine pharmazeutische, das sind die Eigenkapitalinstrumente, die Methode der Wahl. International gesehen ist es durchaus übliche Variante. Es gibt über 2000 börsennotierte Life Science Unternehmen in der Welt. Es ist nur Österreich, wenn man so will, eine österreichische Anomalie, dass der Börsegang eher was Seltenes ist. Für uns war es weniger das Abgeben von einer Kontrolle, sondern es ist ja als Aktiengesellschaft ist man ja ohnehin den Aktionären verpflichtet. Ob sie jetzt Wir hatten ja ohnehin keine Mehrheit. Wir hatten ja ohnehin Investoren. Im Unternehmen hat uns ja nicht alleine gehört, sondern wir waren erstens 4 Gründer und dann gab es also noch Investoren. Das heißt, es gab eine Eigentümergemeinschaft von vornherein. Das heißt, es war immer klar, dass man nie die volle Kontrolle hat, und das Management sind wir angetreten und treten auch heute noch an für die Unternehmen, fürs Unternehmen und für die Aktionäre, die die sinnvollste Entwicklung für das Unternehmen zu machen. Und haben auch sozusagen eine technologisch-strategische Vorstellung, wo die Reise hingehen soll. Und natürlich auch mit den Aufs und Abs des Börsenkurses, aber im Nachhinein in das, was wir damals versprochen haben, speziell auf der technologischen Ebene, hat ja auch so funktioniert. Wir sind mit keinem Programm auf die Nase gefallen. Das ist auch eine wichtige Message. Es ist ja nicht in das Schiff gegangen und wir mussten das Programm einstellen. Das ist ja nicht passiert. Im Gegenteil.
Das Börsegeschäft ist an sich ein sehr schnelllebiges. Jeder Produktentwicklungszyklen sehr langwierig. Hat man am Kapitalmarkt ein Verständnis dafür? Ich sage mal, ja, mittlerweile aufgebaut, vor allem im mitteleuropäischen Raum. Und was ist denn diese Roadshows, Investorenkonferenzen, wie auch immer, die am häufigsten gestellte Frage an Sie?
Also, die am häufigsten gestellte Frage ist, einerseits die Frage nach der Profitabilität, also wann wird das Unternehmen profitabel. Es ist auch sehr oft die Frage nach dem nächsten, wann darf ich mit einem nächsten größeren Event rechnen, dass also so irgendwas passiert, was also die game-changing Story ist. Die ist natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil auch wenn man zum Beispiel mit einem größeren Unternehmen in Verhandlungen ist, wir können ja nicht drüber sprechen. Weil es kann morgen der große Partner aufstehen und gehen. Wir haben letztes Jahr diese Veröffentlichung gemacht, dass wir mit dem US-Giganten Procter & Gamble einen Deal gemacht haben. Jetzt hat uns der gesagt, also Commercials oder irgendwelche Dinge, wir wollen eigentlich gar nicht, dass das veröffentlicht wird, dass wir eine Zusammenarbeit haben. Mussten wir denen erklären, sagen, ja, wenn wir als kleine Marinomed mit einem Giganten wie Procter & Gamble einen Vertrag machen, dann ist das eine börsenrelevante Information und als Public Company sind wir verpflichtet, solche Dinge zu veröffentlichen. Haben die dann gesagt, na, okay, da haben wir Verständnis dafür, wir sind ja Amerikaner, aber mehr nicht. Keine Commercials, keine Details, nichts dahinter. Auch deswegen nicht, weil wir der Konkurrenz nicht sagen wollen, was wir machen. Wie es genau dann sein wird. Das soll eine Überraschung sein für den Markt. Haben wir auch Verständnis. Was man aber sagen kann, es ist das weltgrößte Unternehmen im Consumer-Healthcare-Bereich, ist die absolute Nummer 1 auf dem Sektor. Jeder von Ihnen kennt die WIC-Marke. WIC ist die Nummer 1 Marke auf dem Weltmarkt mit knapp um die 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. Und das Unternehmen selbst ist natürlich die Nummer 1 in dem Sektor, was Husten, Schnupfen, Heiserkeit betrifft. Also für uns ein Ritterschlag, dass so jemand mit dieser kleinen Firma aus Wien, also an der Wiener Börse, zusammenarbeiten will. Und warum wollen die das? Weil wir einfach das beste Produkt in dem Bereich haben. Was kann man weiter zu sagen? Wir können keine kommerziellen Details geben, aber ich kann Ihnen sagen, wie groß der amerikanische Markt ist. Sie nehmen einfach den Consumer-Healthcare-Markt in Westeuropa, multiplizieren ihn mit 2, schreiben Dollar dazu und das ist der amerikanische Markt. Also wirklich groß. Also wenn das dort funktioniert, dann und so funktioniert, wie es schon in den einen oder anderen Markt funktioniert hat, mit deutlich kleineren Partnern, dann haben wir alle noch gemeinsam viel Freude mit der Aktie.
Das wollen wir so und so hoffen. Sie sind laut Definition, sage ich mal, ein klassisches Familienunternehmen, sind beteiligt, managen es. Haben sich aber trotzdem, ich sage sehr früh, von einer bestimmenden Mehrheit, selbst der Sperrminorität, eigentlich zurückgezogen. In Summe sind die 3 Gründer unter 25%. Ist Marinomed aus heutiger Sicht für Sie mehr Familie oder Arbeitgeber?
Ich würde sagen, es ist beides nicht. sondern die Marinomed ist hochprofessionell und hochprofessionelles, von uns geführtes biopharmazeutisches Unternehmen, in dem wir als Top-Management unser Herzblut reinlegen. Und es ist als Vorstand jetzt sozusagen mein wesentliches Interesse und das, als großer Aktionär auch sozusagen ist das auch gleichgeschalten, dass wir das Unternehmen voranbringen. Ja, ein Familienunternehmen wäre es nicht. Ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, da jetzt irgendjemand von der Familie irgendwie reinzuholen. Oder das, wir haben es gemeinsam gegründet, aber das ist aufgrund unserer Expertise. Ja. Sie kennen die Menschen im Raum, die meine Frau kennen, ja, die hat viel mehr Big Pharma Erfahrung, als ich es hatte. Ich kam ja von der Universität, während sie von der Big Pharma kam. Und dieses Wissen drum ist unglaublich wertvoll fürs Unternehmen. Und egal, wen wir einstellen oder wen wir dazu holen, es muss die Expertise, die uns weiterbringt, dabei sein. Das heißt, Familie würde hier keine Rolle spielen in der Entscheidung. Wir schauen, dass wir das hochprofessionell führen. Und das ist auch weiterhin der Plan.
Privat und geschäftlich, sage ich mal, ein Paar verschwimmen bei Ihnen. Privat und Berufsleben komplett. Kann man da überhaupt eine Trennung noch reingeben?
Das ist in der Tat so, dass das nicht ganz leicht trennbar ist. Aber das ist auch gewünscht so und gewollt so, weil wir leben ja auch gewissermaßen unseren Traum. Nämlich eine kommerzielle Umsetzung von wissenschaftlichen Ideen, das war eigentlich auch immer das, was ich machen wollte. Die rein akademische Forschung war mir zu wenig. Ja, auf der Universität kannst du 20 Jahre lang an irgendeinem Rezept, an irgendeinem Wirkmechanismus forschen. Aber wenn du wirklich wissen willst, ob es dem Menschen was hilft, da muss man am Ende des Tages in die Entwicklung gehen und es überprüfen. Und das kann man an der Universität nicht tun. Dazu muss man dann eben sowas tun, wie wir gemacht haben. Und bei meiner Frau war es ja ohnehin so, dass die akademische Forschung nie wollte. Die hat ihr Diplomarbeit schon bei der Novartis oder damals Sandoz gemacht. Ja. Da haben wir schon ein ganz gemeinsames Verständnis, wie sowas passieren soll.
Sie sagten, dass Sie von der Uni in die Praxis wollten. Sie haben 2001 die Avia Green Hills Biotechnologie gegründet. Haben es 2005 dort, also vor der Gründung Marinomed. Die ist 2012 in die Pleite gegangen, die Avia. Haben Sie die weiter verfolgt und irgendwelche Lehren daraus gezogen?
Ja, ich habe sie natürlich weiter verfolgt. Wenn man ein Unternehmen mitgründet, dann schaut man immer mit einem Auge drauf. Und das Unternehmen war das, was sie heute eine Vektor-Vaccine-Firma nennen wollen würden. Heute weiß das jeder, was das ist. Damals im Jahr 2001 war das sowas von exotisch, dass wenn sie das irgendjemand erzählt haben, dass sie ein Virus selbst dazu verwenden, um gegen ein anderes Virus zu impfen, oder überhaupt ein Virus verwenden, um einen Tumor zu bekämpfen, wie die Kringels damals gestartet ist, da hat man sehr oft nur Schulterzucken geerntet und Unverständnis, dass das überhaupt funktionieren kann. Der Grund, warum ich damals das Unternehmen verkauft habe, war, und das Interessante ist, dass es auch heute noch intakt ist, der Grund, es gab 2003 die erste SARS-Welle, also das SARS-1, und das Unternehmen hat damals relativ viel Geld von der EU-Kommission bekommen, um einen komponierten SARS-Influenza-Impfstoff zu machen. Also das ist 20 Jahre her. Ja. Und nachdem SARS abgeebbt ist, ist das Interesse abgeebbt, so wie jetzt. Und dann gab es die Richtungsentscheidung, was soll denn die Firma machen? Weiter in der Krebstherapie bleiben, das war mein Hauptprojekt zu der Zeit, oder einen Influenza-Impfstoff zu machen. Und ich habe damals, kann ich mich erinnern, zu meinen Kollegen gesagt, Influenza-Impfstoffentwicklung ist total toll, ist total super. Aber bei der Impfstoffentwicklung ist es am Ende des Tages so, dass einige wenige, vielleicht die ersten zwei Firmen, Geld verdienen und alle anderen kein Geld verbrennen. als 2020 die Corona-Pandemie kam, habe ich den Satz 1:1 wiederholt und ich habe damals gesagt, die ersten 4 werden Geld verdienen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber die ersten, wenn man jetzt BioNTech dazu rechnet, dann sind es wahrscheinlich 4 Firmen, die Geld verdienen. Allerdings sehr viel, ja. Aber wenn du Nummer 5 bist, hast du keines verdient. Und das ist ein Hochrisikogeschäft gewesen. Und es war sicher die richtige Entscheidung, damals meine Anteile zu verkaufen. Ich konnte dann Marinomed mitgründen.
Ja. Wenn ich mir Ihre Aktienkursentwicklung seit Beginn ansehe, das in Relation jetzt zu einem Branchenindex, war der Anfang Ihre Aktie in Orange, war der Anfang sehr erfolgsversprechend. 2021 kam so irgendwie Ihr Knick hinein. Gab es für Sie da, gibt es da für Sie eine Begründung dafür? Und wie zufrieden sind Sie an sich mit dem Börseplatz Wien?
Also die Zufriedenheit mit dem Aktienkurs ist relativ einfach kommentiert. Nein, natürlich nicht. Wir sind natürlich absolut nicht zufrieden. Ich glaube, das letzte Jahr war ja ein sehr schlechtes, was den Kursverlauf betrifft. Das natürlich auch, das hängt natürlich auf der einen Seite mit den Erwartungshaltungen zusammen, die man an den Unternehmen hat. Man hat sich natürlich auch mehr erhofft von uns oder früher erhofft. Ich glaube, die Chancen sind ja nach wie vor da, dass es so kommt, wie wir uns wünschen. Es dauert halt etwas länger, als wir uns das gewünscht hätten. Vom Börseplatz Wien zu sprechen, dann würde ich sagen, also wir sind als Unternehmen, fühlen wir uns an sich sehr gut betreut von der Wiener Börse. Es ist für uns auch sicher die richtige Entscheidung gewesen, in Wien an die Börse zu gehen, weil wir diese Geschichte, diese Story wahrscheinlich woanders so nicht verkaufen hätten können. Das ist nicht so, also wir haben uns das auch damals angesehen mit der Liquidität von Aktien. Ja, es stimmt, auf der Nasdaq in den USA ist es so, dass der Handel sehr, sehr stark ist und es unglaubliche hohe Umsätze gibt. Aber wenn Sie die höchsten 10% der Unternehmen, die größten 10% der Unternehmen wegnehmen, dann werden Sie sehen, dass Sie 99% des Handels wegnehmen. Mhm. Also es ist auch dort so, dass die großen unglaubliche Mengen an Aktien und auch Kapital bewegen. Und wenn sie dann in die Größenordnungen kommen, die eine Marinomed hat und auch damals schon hatte, was die Marktkapitalisierung betrifft, dann ist es auch in Amerika unglaublich schwer, Traktion zu bekommen. Mit dem Unterschied, dass die Kosten ein X-faches sind. Also wirklich ein X-faches. Damals das angesehen, also die Being listed on the Nasdaq müssen Sie als Grundrauschen etwa nur für die Basisstruktur, dass Sie dort sind, etwa 1,2 Millionen Dollar pro Jahr und das sind Zahlen aus dem 2019 rechnen, das einfach kostet, dass Sie dort gelistet sind. Mhm. Und das zu rechtfertigen mit einer Kapitalisierung von unter 100 Millionen Dollar ist, glaube ich, nicht rechtfertigen. Wenn ich jetzt den Vergleich hernehme, jetzt eine Evotech bin, die deutlich größer ist, deutlich mehr Volumen hat, dann macht es natürlich Sinn, auch dort gelistet zu sein. Und die haben auch eine amerikanische Geschichte zu erzählen. Die haben dort Beteiligungen, die haben dort zugekauft, die haben dort ein Geschäft. Da verkauft vielleicht auch ein amerikanischer Investor. Mhm. Wäre Marinomed in Amerika, wenn das dort stärker wird oder wir dort größer sind, dann könnte das auch mal eine Geschichte werden. Aber im Moment wäre das zu bald.
Der Chart ruft mir noch zwei Momente in Erinnerung, die mit unserem Wikifolio, also dem Börse Express Wikifolio zu tun hat, wo Sie immer noch eine große Position sind, die allergrößte aber mal waren. Anfang 2001, die für mich, sage ich mal, nicht erfüllte Hoffnung auf einen nachhaltigen Covid-Schub und seit auch mir meine kleinen Vorbehalte, sage ich mal, gegen das Wandelanleihenprogramm von Nissan Green, das ungefähr im Oktober stattfand und auf den Zeitpunkt, wo sich die Underperformance eigentlich meiner Meinung nach vergrößert hat. Art Covid, die kommen in der öffentlichen Diskussion, sage ich einmal, bis heute dabei eigentlich nicht wirklich vor. Ich bin ein überzeugter Anwender Ihrer Produkte. Es gibt Studien. Sehen Sie beim Marketing, würden Sie es unethisch empfinden, da ein bisschen mehr Marketing zu machen?
Naja, es ist so, dass die Produkte, die wir haben, sind Medizinprodukte. Und die Zulassung ist auch eine Zulassung als Medizinprodukt ist. Und es ist so, dass speziell am Anfang jede Art von Therapie wahnsinnig kritisch gesehen wurde. Es war schon 2013 so, als wir das erste Mal auch Influenza, halbwegs belastbare Influenza-Daten hatten für unsere Produkte. Da haben wir also von Behörden sehr, sehr schnell die Warnung bekommen, wenn das stimmt, was ihr uns erzählt, dann lasst sich niemand mehr impfen gegen Influenza damals. Das Argument, es lassen sich ohnehin nur 11% der Bevölkerung gegen Influenza impfen, das will da keiner gelten lassen. Also es war von Behördenseite unser Produkt, sagen wir mal, nicht beliebt und extrem kritisch gesehen. Und jede Art von Hinweisen, dass man vielleicht eine lebensbedrohliche Erkrankung verhindern oder heilen könnte, wurde dann gesagt, ja, aber dann müsst ihr schon so eine Studie machen wie eine Pfizer für einen Impfstoff, was also eigentlich in den Regularien nicht vorgesehen ist. Wir mussten uns sogar, mir die Studie von Argentinien bekannt gegeben wurde, die ja durchaus, das waren ja knapp 400 Probanden, die da mitgemacht haben, vollkommen ausreichend für ein Produkt unserer Kategorie, auch bei einem Arzneimittel wäre das ausreichend in der Größenordnung. Nur die Welt der Behörden und die Welt der Entscheidungsträger, die haben diese 90.000 Patienten aus der Impfstoffstudie von den Herstellern im Kopf, die allerdings gesunde Menschen behandelt haben und dann gewartet haben, bis jemand krank wird. Und wenn die ersten 100 krank waren, haben sie geschaut, hat es geholfen oder nicht. Die hatten ja auch in Wahrheit nur 100, 200 Patienten am Anfang für die Notfallzulassung, die also wirklich die Erkrankung hatten. Diese Unterscheidung wurde nicht gemacht und es ist bis heute so, dass je nach Land auch sehr schnell man mit einer Abmahnung, mit einer regulatorischen Intervention rechnen muss. Und richtigerweise muss man auch dazu sagen, die ganz großen Covid-Studien außerhalb von dieser Argentinien-Studie haben bei uns die beiden Studien, die wir in Österreich gemacht haben, die haben wir nicht in der Zeit, wo es notwendig gewesen wäre, fertiggebracht. Und das liegt einfach daran, dass die Rekrutierung für die Patienten unfassbar schwierig ist. Also wenn es jemand interessiert, nachher kann ich sicher meine Frau noch mehr erzählen. Aber entgegen dem, was Ihnen immer erzählt worden ist in den Medien, dass es so viele Patienten auf den Krankenstationen gibt und dass es eh ganz viele Patienten gibt für solche Studien, wenn sie dann sowas wirklich durchführen, dann wird eine Warnung in den Medien und eigentlich sperren die Corona-Zentren zu, die Corona-Stationen zu und es gibt die Patienten nicht. Die Realität war eine völlig andere. Und selbst eine Pfizer hat für Paxlovid über 100 klinische Zentren gebraucht, um diese 1000 Patienten zusammenzubringen. Also wir waren aufgrund der Förderungen, der Corona-Förderungen durch die FSD auf Österreich beschränkt und damit auch ein bisschen der Handlungsfähigkeit beraubt. Allerdings war es dann so, als wir zum Beispiel mit dem Professor Schubert in Erlangen zusammengearbeitet haben. Ich bin dann extra nach Erlangen gefahren, habe dort einen Vortrag gemacht vor der erlauchten Gesellschaft der deutschen Virologie. Und auf die Frage, na, wollt ihr denn eine Studie machen? Das ist safe, das ist ein Markt, das ist kein Interesse. Niemand wollte so eine Studie machen. Also es ist nicht so, wie in den Medien berichtet worden ist, dass die Zusammenarbeit ist so unsagbar toll gewesen zwischen den Forschungsinstituten. Ich habe das ein bisschen anders erlebt.
Ja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Und so ein bisschen nice. Ja, ich sage, bei so einem Partner ist klar, dass er eigentlich kein Interesse an steigenden Kursen hat. Er kommt fixe Tauschen zugeteilt und je tiefer der Kurs ist, desto mehr Aktien, desto mehr Anteile hat er prinzipiell. Wie notwendig war denn diese Finanzierung, diese Liquidität damals?
Also es gibt bei der Liquidität der Cash-Liquidität eines Unternehmens zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass Sie idealerweise die Operationen oder die Operations, wie man auf Englisch sagt, für die nächsten 24 Monate relativ gesichert finanzieren können wollen. Und das andere ist, dass wenn man in Verhandlungen steht mit potenziellen Partnern, ein Verhandlungspartner merkt, wenn sie, gerade wenn man public ist, kann er sich aufgrund der Cash-Situation sehr gut ausrechnen, wie wichtig eine gewisse Liquidität für sie ist. Das heißt, aus kommerzieller Sicht sind solche Instrumente unglaublich wichtig, um sicherzustellen, dass derjenige, der auf der Verhandlungsseite weiß, denen geht das Geld nicht aus. Selbst wenn der Kurs runtergeht, was auch immer, oder raufgeht, in welcher Richtung, denen geht das Geld nicht aus, weil wenn es so ist, werden sie in den Verhandlungen gnadenlos gedrückt. Die großen Firmen sind nicht deswegen so groß, weil sie so nett zu den kleinen sind, sondern sie sind deswegen so groß, weil sie Geld verdienen. Und das tun sie manchmal auch, weil sie von kleinen profitieren. Und das ist ein wesentliches Instrument der Finanzierung von Unternehmen. Ich glaube, dass dieser Rückgang nicht, also fundamental rein mathematisch, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch, die Menge der Aktien und der Rückgang und die Menge Aktien, die da getradet sind, das steht eigentlich nicht in diesem Verhältnis. Da gab es auch andere Gründe, warum so viele Aktionäre dann entweder rausgegangen sind oder die Positionen gewechselt haben. Und natürlich das generelle Marktsentiment mit dem Zulassung der Impfstoffe und dem Erfolg von der BioNTech und der Pfizer war aus Kapitalmarktsicht im Anfang 22. Also ich habe nicht einmal auf Vorschuss gehört, das Corona-Thema ist aus Kapitalmarktsicht durch. Ja, das macht jetzt die Pfizer und die BioNTech und die cashen jetzt ab und alles andere ist uns egal.
Ja, die wollte ich vorher herzeigen, Anfang 21, wie sie. Aber, ja, meine nachhaltige Corona-Hoffnung bei Ihnen, sage ich ja.
Ja, aber auch Sie sehen auch bei, wenn Sie BioNTech anschauen, also wenn Sie da auf der oberen Ebene gekauft haben, dann haben Sie auch ja...
Nicht sehr angenehm.
Ja. Also es ist... Ja, also das hat schon auch, da hat es auch schon Leute gegeben, die Geld verloren haben. Also es ist nicht an mir, irgendwelche Aktienindizes oder zu analysieren. Natürlich gibt es ein generelles Rausgehen aus risikoreicheren Wertpapieren oder Wertpapierklassen, speziell von der amerikanischen Seite, die auch zum Teil in Europa investiert haben, die massiv Geld aus Technologie abgezogen haben, auch in Europa. Das haben alle europäischen Technologiewerte gespürt. Was die Life Science Industrie betrifft, bin ich doch einigermaßen überrascht, dass es so extrem ist, weil sich dieser Rückgang aus meiner Sicht nicht durch die fundamentalen Daten, die vorhanden sind, in den Unternehmen rechtfertigen lässt. Also, dass die gesamte Biotechnologieindustrie auf dem Planeten weniger wert sein soll als die tägliche Schwankung von der Novartis. Also, das ist für mich dann irgendwo, oder alle Biotechnologieunternehmen irgendwie nicht mehr wert sind als einer dieser Konzerne.
Na gut, wir hatten das mit Tesla ja auch vor kurzem noch.
Das ist absurd eigentlich, ja. Wir reden da von tausenden Firmen, die zum Teil wirklich tolle Dinge haben, dass nur die Big Pharmas das überlebt haben, ist eigentlich, ja, also mich würde es wundern, wenn es da kein Comeback gibt. Es wird natürlich auch das eine oder andere Geschäftsmodell oder einige oder anderes Entwicklung erwischen. Vielleicht sind manche Technologien noch zu bald, wie meine Vector-Vaccine-Firma vor 20 Jahren. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist, sowas zu tun. Von der technologischen Seite her. Mhm. Also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass die Branche sich erholen wird, weil das Thema Gesundheit, das Thema gesund altern oder Gesundheit im Altern ein Megathema ist. Jetzt, wenn ich mir noch 2 Minuten ausholen darf, der globale Umsatz der Life Science Industrie, der Pharma Life Science Industrie, wir reden davon 1200 Milliarden US-Dollar, was die Branche Umsatz macht, von ca. 5000 Milliarden US-Dollar an Börsenkapitalisierung oder Kapitalisierung. Die Märkte sind mindestens wachsen vorhergesagt mit einem CAGR von 6-7% nach wie vor, getrieben von Wohlstand auf der einen Seite und alternde Bevölkerung in den reicheren Industrienationen. Hinzu kommt, dass China und aufstrebende Staaten einfach an Kaufkraft gewonnen haben und sich auch moderne Medikamente leisten. Das heißt, da gibt es ein Riesenwachstumspotenzial und Aufholpotenzial, und von diesen 5 Milliarden Menschen, die bisher nicht versorgt sind oder ausreichend versorgt sind, sprechen wir noch gar nicht. Ja. Also es ist eine richtig spannende, trotzdem spannende Branche. Mhm.
2020 wurde das neue Konzernzentrale in Klosterneuburg, gezogen.
Nein, Korneuburg.
Entschuldigung. Die Fläche wurde entsiegelt. Wir sehen einen versicherungsfähigen Parkplatz. Welchen Stellenwert hat ESG für Sie, für das Unternehmen, und welche Herausforderungen gibt es in der Berichterstattung?
Also zunächst das ist der nicht versiegelte Parkplatz und das Verwenden von, wie Sie da sehen, den beiden Elektroautos, die übrigens Poolautos sind, im Unternehmen für die Firma. Auf dem Dach des Gebäudes liegt übrigens eine Photovoltaikanlage, die uns so ab März dann fast, also zumindest tagsüber autark macht. Das war also nicht der Hintergrund, dass das ESG dahinter, sondern also eine grundsätzliche Überlegung, wie man wie will man ein modernes Haus gestalten? Also man muss natürlich zukunftssicher, absolut niedrig, von der Bauweise her natürlich energiearm gestalten, und dieses Bewusstsein, dass wir hatten da so 2600 Quadratmeter komplett versiegelten Industriegrund aus den 30er Jahren, das war die ehemalige Chirac, die später an die Doppelmayr verkauft worden ist, dieses Grundstück war halt da, konnten wir erwerben. Und es war uns von vornherein ein Anliegen, das aufzubrechen, diesen Beton, und haben dann bewusst die Methode gewählt, ja, man kann auch einen Parkplatz anders gestalten, der muss nicht asphaltiert sein. Und wenn die in Wimbledon da 14 Tage auf dem Rasen herumlaufen können wie die Wilden, dann wird man am Himmel sehen, auf so einem Rasen vielleicht ein Auto parken können. Und wir beweisen jetzt mittlerweile, dass es geht, das funktioniert sehr gut. Und sind da sogar schon von der einen oder anderen Firma besucht worden, die sich das angeschaut haben und sagen, ja, das geht wirklich. Ja. Also man muss nicht unbedingt einen versiegelten Parkplatz haben. Das Thema ESG ist insofern für uns eines, weil es natürlich in der Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen einfach wichtig geworden ist. Aufgrund der Größe müssten wir nicht. Wir tun es aber trotzdem. Erstens, weil wir sehr viel machen. Gesundheit sowieso ein nachhaltiges Thema ist. Und dann noch, wenn wir so tun, wie es wir tun, es eine gute Sache ist, darüber zu reden und das zu berichten. Und es macht uns natürlich für einige Investmentfonds, die sonst nicht investieren dürfen, investierbar. Und deswegen gehen wir diese extra Meile.
Mhm. ESG ist natürlich mehr als Umwelt. Sie sind Seriensieger, waren zuletzt Seriensieger beim Gender Diversity Award Austria von der Boston Consulting Group. Was zeichnet Ihr Unternehmen in dieser Richtung aus?
Ja, auch das ist jetzt nicht so, dass wir das bewusst so wollten, sondern das liegt natürlich daran, einerseits, dass unser Vorstand aufgrund der Gründung und aus der Geschichte, also schon einen weiblichen Vorstand mit hatte. Und im Aufsichtsrat ist es so gewesen, dass wir wird natürlich auf Qualität achten und schon die Eigentümer auch auf Qualität achten. Und es ist schon so, es gibt schon sehr viele auch qualifizierte Frauen, die sehr wohl auch eine Aufsichtsratsposition bekleiden können und wollen. Mhm. Wenn man jetzt sozusagen für die Leute, für die Eigentümer und für die Aufsichtsräte, die sowas zu entscheiden haben, es lohnt sich einfach hinzugehen und zu fragen, würden Sie denn für uns Unternehmen gerne ein Aufsichtsrat-Mandat bekleiden wollen? Und wenn man das entsprechend kommuniziert, dann schafft man es auch, zum Beispiel einen paritätischen Aufsichtsrat zu haben. Hm. Also.
Wenn ich mir Ihre Zahlen über die letzten Jahre ansehe, sehe ich steigende Umsätze, ein Minus beim Ergebnis, das immer geringer wird und eine abnehmende Liquidität. Bleiben wir aber vielleicht kurz bei aktuellen Problemen, die allgemein da sind. Energie, Sie haben vorhin Energie erwähnt. In 248 Megawattstunden letztes Jahr verbraucht einiges an Gas dabei. Durch diese Solaranlage, wie sehr trifft sie jetzt die Preissteigerungen? Und ist das Gas notwendig irgendwo im Produktionsprozess bei Ihnen?
Nee, also das Gas ist ja ein relativ geringer Anteil dieser, dieser Energie, weil das sozusagen nur aus on top Heizung, wenn also das Wärmepumpensystem bei tieferen Temperaturen nicht ausreichend greift und nicht ausreichend effizient ist, dann schaltet sich das dazu. Ein großer Teil ist Strom von dieser Energie. Und der kommt zu einem Großteil, also zu einem wichtigen Teil jetzt auch aus der Photovoltaikanlage. Und insofern trifft uns jetzt insgesamt der Energiepreiserhöhung nicht in einem Ausmaß, das das Ergebnis nachhaltig beeinflussen würde. Hm. Da sind andere Themen viel wichtiger.
Welche?
Ja, zum Beispiel Thema Rohstoffe wie eben Glas zum Beispiel oder auch die Produktionskosten an sich. Ja, natürlich erhöhen die Produzenten die Preise für die Produkte. Und bisher war es so, und das hat ganz gut funktioniert, ist auch vertraglich so abgesichert, dass sie die Preiserhöhungen auch an unsere Kunden weitergeben können. Schlechte Nachricht für den Konsumenten am Ende des Tages, natürlich auch der Koldamare-Spray in den Apotheken teurer geworden für den Kunden.
Mhm. Wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Aktuelles Problem, Inflation, wie sie weitergeben können, erledigt. Zinsen steigende sind auch so ein aktuelles Problem, aber ich nehme an, das ist bei Ihnen auch relativ wenig durchschlagend, sind viel fixverzinste Darlehen.
Ja, wenn Sie die Immobilie gezeigt haben, die Immobilie ist eben war ein Finanzierungsmix aus einem ERP-Darlehen und einem Finanzinstrument der ÖBEG, der niederösterreichischen Beteiligungsgesellschaft. Und das sind so sehr, sehr günstigen Konditionen. Also wer ERP-System kennt, das ist das natürlich fürs Unternehmen, also fix verzinst und über eine relativ lange Laufzeit. Das heißt, am Ende des Tages kommt für uns mittlerweile sogar eine monatlichen Kosten eher eine günstigere Situation raus, als ob wenn wir irgendwo ein vergleichbares Gebäude gemietet hätten. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Gebäude mit 2000 Quadratmetern und einem hochwertigen, wirklich höchstwertigen Labor dabei irgendwo mieten müssen, da würden es wahrscheinlich unter 20 Euro pro Quadratmeter Miete heute überhaupt keine Chance mehr haben. Und mit den entsprechenden Betriebskosten an top, also da ist das wirklich auch für die Aktionäre und für uns das ist wirklich die günstige Lösung. Mhm. Wenn Sie die Bilanzposition anschauen, da ist das mit einer relativ geringen Position drinnen. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr günstig bauen konnten. Das könnten wir heute so nicht mehr. Also wir haben es gerade noch erwischt zum richtigen Zeitpunkt. Wenn das heute abbrennen würde und wir müssten es neu bauen, dann wäre der Versicherungswert also wahrscheinlich beim knappen Doppelten, was eine neue Errichtung kosten würde.
Hauptsache, Sie sind versichert.
Für ja, diese das Fall muss man Fälle. Natürlich sein. Ja.
Wir hatten zuletzt bei den Zahlen eine abnehmende Liquidität, die Sie zum Halbjahr zu einer komfortablen Cash-Position gemacht haben, wie Sie aus einer Präsentation geschrieben haben. Wenn wir das Fremdkapital, das Aufgenommene, zu diesem Zeitpunkt allerdings herausrechnen, hätten wir einen Rückgang trotz allem auf 4,8 Millionen Euro an Liquidität. Ich meine, das reicht für 3 bis 4 Halbjahre und ist gut, im Branchenvergleich sehr gut sogar. Es sind dann aber so ungefähr im Jahr 2024 kommen die Rückzahlen der ersten EIB-Darlehen dazu. 15 Millionen in Summe, 4 Millionen sind es 2024. Gibt es jetzt schon die Möglichkeit einer Bankfinanzierung? Sie sind an der Börse, sind seit 17 Jahren am Markt, Produkt. Das nächste Produkt steht knapp bevor. Oder warten Sie, wäre es Ihnen am liebsten eine hohe Meilensteinzahlung zu bekommen? Was haben Sie für Möglichkeiten?
Also das beste Geld ist natürlich das, dass man verdient. Und das, dass man durch einen Umsatz, also wie Sie sagen, am liebsten ist uns natürlich die Meilensteinzahlung im Zusammenhang mit einer technologischen Entwicklung. Das ist das erklärte Ziel und das ist die klare Wunsch und das, was uns jeden Tag beschäftigt, genau dieses Ziel zu erreichen, weil das natürlich für den Aktionär, das ist die nicht verdünnende Finanzierung und weiters auch die Dokumentation, dass also so ein kommerzieller Partner den Wert erkennt. Ich muss ein bisschen um Verständnis bitten, dass also der Finanzierungsmix im Jahr 2024 ausschaut. Das ist natürlich was, wo man etwas einige Überlegungen dazu gibt. Ja. Es gibt natürlich auch Finanzinstrumente, die solche Dinge übernehmen. Aber es ist das Beste, ist das Eigenkapital am besten, das durch eigenen Verdienst und am besten so viel, dass man nicht nur das Darlehen zurückzahlen kann, sondern vielleicht auch irgendwann mal eine Dividende oder einen Gewinn ausweisen kann. Das wäre das Angenehmste natürlich für den Vorstand und für die Eigentümer.
Mhm. Dann kommen wir zu den Möglichkeiten für die Zukunft, die sich aus den bisherigen, ich sage mal, ergeben. Wenn ich das Unternehmen richtig verstanden habe, bisher fahren Sie so ein bisschen ein B2B-Geschäftsmodell. Sie vergeben Vertriebslizenzen an andere Pharmaunternehmen. Bei manchen dürfen es nicht sagen oder zumindest nichts Kommerzielles dazu. Aber klar ist, da geht ein Großteil der Marge, auf die verzichten Sie. Wollen Sie nicht reich werden, nicht Big Pharma werden?
Also ein Unternehmen sollte das tun, was es am besten kann. Und sich dann bei Zeiten überlegen, ob so etwas ein Vertrieb sinnvoll ist. In unserer Größe wäre das nicht sinnvoll gewesen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele, warum. Wenn Sie heute nur ein Land wie Deutschland hernehmen würden, Sie würden dort ein pharmazeutisches Produkt einführen, dann müssen Sie entsprechende Infrastruktur vorhalten. Das heißt, eine Niederlassung haben, eine entsprechende Salesforce dort haben. Und viele der amerikanischen Unternehmen, zum Beispiel, die beschlossen haben, sie müssen sowas machen, sie müssen so einführen, verbrennen gerade dann nach der Marktzulassung ihres Produktes oft einen dreistelligen Millionenbetrag, weil sie die Markteinführung ihres Produktes unterstützen müssen. Diese Kosten sind dermaßen enorm, dass es in der Größenordnung, wie wir sind, selbst für einen kleinen Markt in Europa schwer stemmbar wäre. Deswegen sind diese Partnerschaften der richtige Weg, bin überzeugt davon. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, also wenn Sie börsentechnisch ein Beispiel bringen, es gibt zum Beispiel, warum Biotechnologie, warum sind Sie investiert in so eine Aktie? Sie sind nicht investiert, weil die 3% drauf oder runter geht oder weil wir ein bisschen mehr oder weniger Umsatz haben, sondern weil das Potenzial von so einem Produkt manchmal also einen richtigen Multiplikator auslösen kann. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit. Sie kennen vielleicht das antivirale Medikament von Roche, das Tamiflu. Mhm. Das hat aber nicht die Roche erfunden, das wissen viele Leute nicht. Ist es auch egal, weil das hat die damals kleine, feine Biotechnologiefirma erfunden, die Gilead heißt. Und dahinter war ein Lizenzmodell, wenn die Roche 1 Milliarde Umsatz macht, die Zahlen sind bekannt, dann kriegt die Gilead 125 Millionen Euro. Also 12,5% waren die Royalties. Peak Sales waren ein bisschen über 4 Milliarden. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, in dem Jahr, wo die Roche 4 Milliarden Umsatz gemacht hat mit Tamiflu, hat Gilead 600 Millionen, kriegt Cash. ohne einen einzigen Mitarbeiter dafür bereitgestellt haben müssen. Das war reine Lizenzeinnahme aus diesem. Und wenn Sie in sowas investiert sind, zu dem Zeitpunkt, dann macht die Aktie einen Sprung, weil das fällt 1 zu 1 das EBIT durch, natürlich. Ja? Und das ist der Grund, warum Leute in Biotechnologie investiert sind. Und die Gilead hat das weise gemacht, hat mit diesen Einnahmen aus dem Bereich auf weitere Entwicklungen gesetzt. Der erste große Deal war eben das Tamiflu mit Roche. Später haben es die HIV-Medikamente entwickelt, einige an der Zahl. Und das Hepatitis C-Medikament, das dann wahnsinnig viele Diskussionen ausgelöst hat, ob ein Medikament 95.000 Euro kosten darf. Ja, ich hätte gerne die Diskussion, ob ein Medikament von uns 95.000 Euro kosten soll. Ja? Weil dann hat es offensichtlich so einen Wert für die Gesellschaft, dass man über so einen Preis diskutieren kann. Und die sind erst zu einem Zeitpunkt selbst in die Vermarktung gegangen, wo sie aufgrund ihrer Größe, ihrer Finanzstärke und von ihrer Know-how die Power hatten, sowas zu tun. Wenn das bei uns irgendwann der Fall ist, würde ich aus strategischen Gründen ja natürlich das mitnehmen, aber bis es soweit ist, hätte ich dann die Lizenzeinnahmen am besten in dieser Höhe.
Na gut. Das heißt, B2B-Modell bleibt in irgendeiner Form und Weise. Sie wollen gleichzeitig aus dem Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, Präparate in den verschreibungspflichtigen Bereich, OTC und RX, da dargestellt. Wer bestimmt das eigentlich, in welchem Bereich das Produkt angesiedelt ist? Sie oder eine Aufsichtsbehörde? Und wo ist der Unterschied oder die Hoffnung darin? Ich nehme mal an, es ist zumindest deutlich teurer, im oberen Bereich zu forschen.
Also die OTC-Medikamente haben auch ihre Vorteile, ja, so wie wir unsere Medizinprodukte haben ihre Vorteile, weil es also keine Preisfestsetzung durch Versicherungen und so weiter gibt. Also das Reimbursement, wie das heißt, also das was zahlt die Versicherung-Thema nicht gibt. Aber wenn man sich insgesamt den Markt anschaut von diesen 1.200 Milliarden, von denen ich gesprochen habe, sind nur ungefähr 10%, 10-12% sogenannte OTC-Umsätze und 90% sind verschreibungspflichtige Medikamente, die Umsätze. Das heißt, in diesen Markt nicht zu gehen, würde heißen, 90% des Potenzials liegen zu lassen. Und deswegen ist es aus strategischen Gründen, alleine aus Marktsicht, die richtige Entscheidung, dorthin zu gehen. Das zweite ist, dass es aufgrund der technologischen Entwicklung im Unternehmen logisch ist. Wenn Sie so wollen, auf der virologischen Seite, da maximieren wir das Portfolio, schauen wir, dass wir am Markt dann mit unseren Partnern noch besser werden, in Amerika am Markt kommen, vielleicht durch das Produktportfolio ergänzen, durch ein paar, das eine oder andere neue Produkt. Aber aus der Marinosolv-Plattform heraus gibt es einfach die Möglichkeit, in schwerwiegendere Erkrankungen zu gehen, wo man auch höhere Preise erzielen kann. Mit unseren Augentropfen, die Tacrosolv-Augentropfen zum Beispiel, da bewegt man sich, wenn Sie jetzt die Nasenspray hernehmen, wo eine Packung 15 Euro kostet, dort ist man ganz schnell mal in einem Bereich von ein paar hundert Euro pro Packung. Und diese Medikamente haben da natürlich auch für die beteiligten Unternehmen etwas bessere Margen und etwas bessere Erfolgs.
Okay. Jetzt müsste ich Ihre Frau wahrscheinlich kurz noch rausschicken, denn nur mit der Virologie wäre das Unternehmen eigentlich im Plus. Unterm Strich. Ja. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen den beiden Bereichen, weil es notwendig ist für das Überleben des Unternehmens, für welchen würden Sie sich entscheiden? Vielleicht?
Ja. Also die Entscheidung ist ganz einfach. Als CEO entscheidet man sich immer für das Überleben des Unternehmens. Das ist eine relativ leichte Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass ich den anderen Bereich schlecht finden würde, und wenn Sie so wollen.
Ja, das hat damit nichts zu tun.
Genau diese Frage sind wir ja aus wenn Sie so wollen, als Großaktionär oder größter Anteilseigner, wenn man jetzt unsere Familie hernimmt, gemeinsam, wir immer auch selbst ausgesetzt. Wir könnten auch sagen, wir lassen diese ganzen Sachen sein, verdienen damit Geld. Es gibt ein bisschen gibt eine Dividende, das Geschäft wächst doch schön und die ganzen Forscher brauche ich alle nicht. Damit gehen die Personalkosten und die externen Kosten runter. Das wäre eine sehr, sehr kurzfristige Sichtweise. Und das Zweite ist, dass in diesen Dingen, die da so mit Bezeichnungen stehen, unfassbar viel Wert drin steckt. Es ist an uns, das auch noch besser zu erklären in der Zukunft, auch den Investoren. Und ein Medikament, wie zum Beispiel das Budesolv, das in einer Phase 3 einen Erfolg gehabt hat, das gut ist, dass man jetzt sozusagen nur mehr in die Kommerzialisierung bringen muss. Ja, es ist noch ein Aufwand dabei und es gibt auch regulatorische Probleme wegen unterschiedlicher Regularien in der Welt. Und dort ist es ein OTC und da ist es X. Es gibt ganz viele Details, die Schwierigkeiten machen können. Aber deswegen ist es trotzdem ein tolles Produkt. Und das ist jetzt an uns, das auch zu zeigen, dass es das ist und dass wir das am Markt bringen. Und das möchten wir natürlich auch machen. Ja, es hat etwas länger gedauert, aber die Programme haben funktioniert. Wir sind überzeugt, dass die weiteren, die wir machen, einige sind auch noch gar nicht auf dieser Pipeline-Liste, dass die auch funktionieren werden. Und dann wird der Erfolg kommen aus einer Kapitalmarktsicht. Ich würde keinem raten, auf die Marine mit Aktie short zu gehen. Das kann richtig schlimm ins Auge gehen. Ja. Wenn da was passiert, dann kann es auch einmal richtig nach oben gehen und dann muss man Aktien zu einem günstigen Kurs liefern, die man nicht mehr kriegt. Mhm. So bei unserer Liquidität könnte es ein schwerer Fehler sein.
Ja, wobei es wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, short zu gehen. Ich bin ja nicht Mediziner, nicht Lateiner. Können Sie mir vielleicht so ein bisschen eindeutschen, was sind die nächsten Schritte bei Ihrer Produktpipeline und was machen die überhaupt jeweils?
Ja, aber den OTC-Segment, also unten, wenn man jetzt...
Sie nennen das vielleicht lieber?
Nein, ich glaube, das passt schon. Okay. Ja, also wir können oben beginnen, Immunologie, da geht es um herpetische stromale Keratitis und die Eva wird mir verzeihen, wenn ich das so simplifiziere. Das ist die Long-Covid-Version von einer Herpesinfektion im Auge. Sowas gibt's. Das ist ein ganz böses Ding, wenn man sowas hat, da wird man nämlich blind oder kann blind werden. Und deswegen ist es auch eine Erkrankung, wo man dann nicht mit der Krankenkasse streiten muss, ob sie es zahlt oder nicht, sondern blind werden will niemand und die Gesellschaft weiß, ein blinder Mensch kostet so viel Geld der Gesellschaft, das viel besser ist, man gibt ihm das Medikament, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Gott sei Dank ist die Erkrankung sehr selten. Also es betrifft nicht sehr viele Leute, aber wenn man es hat, dann braucht man entsprechende Therapie. Und das Tacrosolv ist ein Medikament, das ursprünglich aus der Transplantation kommt und das wirksamste Medikament aus der Transplantation. Das ist eine Substanzklasse, die es in der Augenheilkunde schon gibt. Da gibt es Firmen, die hier auch Milliardenumsätze machen, aber nicht in der herpetischen stromalen Keratitis und nicht mit der Substanz. Hier haben wir jetzt die Substanz, die 100-mal wirksamer ist, als das, was es bisher gibt, in die Augenheilkunde gebracht. Und warum hat das bisher keiner gemacht? Weil das Ding ein unlöslicher Stein ist. Und wir können es auflösen und deswegen hat das Ding jetzt eine Chance. Unfassbar spannendes Projekt und hat auch ein riesen Marktpotenzial auch außerhalb dieser Indikation. Wenn heute ein großer Partner zu uns kommt und sagt, na schön, dass ihr diese Augengeschichte da machen wollt, wir würden gern was anderes tun damit, dann werden wir uns mit dem zusammensetzen und natürlich dann auch möglicherweise eine andere Indikation machen. Aber das hat auf jeden Fall grundsätzlich dahinter Milliardenpotenzial. Ähnliches ist es bei der Autoimmungastritis. Gastritis ist eine Magenerkrankung, eine Magenentzündung, das kennen Sie vielleicht, hat jeder schon mal gehört. Da gibt es auch eine Form, eine autoimmune Form, da zerstören die eigenen Zellen des Immunsystems die säureproduzierenden Zellen im Magen. Das ist nicht gesund. weil der Magen dann nämlich nicht mehr normal verdauen kann. Mit der Konsequenz, dass die Menschen kein Eisen mehr aufnehmen können und kein Vitamin B12. Und die Menschen haben dann einfach, schlagen dann irgendwann beim Internisten auf mit einer Anämie, Blutarmut. Sehr oft sind es Frauen, die werden dann oft abgetan damit, ja, die hat halt verliert jedes Monat Blut und dabei hat die Gastritis. Es gibt für diese Erkrankung keine Behandlung. Je nach, wie man schaut, ist bis zu 7% der Bevölkerung wahrscheinlich im Schnitt 1 bis 2, also ein unfassbarer Markt. Es gibt keine Behandlung, keine Therapie, auch keine gescheite Diagnostik. Es sind unfassbar viele Menschen betroffen. Wenn man für so eine Krankheit eine Lösung hat, dann ist man ein anderes Unternehmen. Ja? Und deswegen machen wir das. Und für die Patienten macht es auch einen Unterschied. Diese zwei Beispiele, die virale Pneumonie mit Covid und Influenza, brauche ich wahrscheinlich nicht erklären. Und unten bei der Immunologie das oberste, die beiden, die allergische Rhinitis, jeder kennt Allergie. Wenn Sie heute dieses Mitbewerbsprodukt, wenn Sie heute Allergie haben und dann und das Steroid brauchen, also ein Cortison brauchen, dann können die jetzigen Produkte, da steht dann so lapidar im Beipacktext, es kann schon bis zu 14 Tage dauern, bis die volle Wirkung da ist. Jetzt sind Sie Allergiepatient, die Haseln fliegen schon und Sie beginnen das zu nehmen und sprühen Sie das in die Nase und es dauert 14 Tage, bis die Wirkung da ist. Zumindest eine Woche, bis man wirklich was sieht. Ja? Also, dass Sie als wir die klinische Studie eingereicht haben, die Phase 3, hat die Behörde gesagt, ja, wir wissen eh, dass dieses Zeug nicht sofort wirksam ist. Ihr behandelt bitte die Patienten 8 Tage lang und vergleicht dann euer Budesolv nach 8 Tagen Behandlung mit dem Originatorpräparat. Und wenn euers nicht schlechter ist wie der Originator, also so ein Non-Inferiority, dann ist es okay. Also die Behörden wissen ganz genau, dass es nicht gleich wirksam ist. Das ist ja auch bekannt. Das war der primäre Endpunkt der Studie, war, wir sind nicht schlechter als das Originatorpräparat. Und was uns natürlich interessiert hat, in der Studie als sekundärer Endpunkt, wie das so schön heißt auf Statistisch, wirkt es denn gleich auch am ersten Tag? Und die Antwort ist ja. Also man muss in Zukunft nimmer 14 Tage warten oder eine Woche, bis dann die Wirkung da ist, sondern man sprüht sich das rein und es wirkt in ein paar Stunden oder gleich.
Das heißt, Herr Richter, ich suche die Strafe um 13 Tage zu reduzieren.
Ja, genau. Okay. Ja. Was aber wieder zur Folge hat, dass man natürlich auch auf andere Präparate vielleicht verzichten kann. Also wir können beim Budesonid die Dosis dramatisch reduzieren, aber möglicherweise auch dann in der Anwendung, dass sich die Leute die ganzen Antihistaminika sparen, die ja auch wieder ein Nebenwirkungsprofil haben. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial. Der Markt ist 13 Milliarden US-Dollar groß. Ja, also wenn man da nur 5% vom Markt nimmt, ist man trotzdem in einem Potenzial von ein paar hundert Millionen. Und wenn man Richtung 10% geht, ist es auch ein Milliardenpräparat. Und das muss man jetzt am Markt kriegen. Das wird spannend noch. Aber das für einen Investor, da ist kein klinisches Risiko mehr. Also natürlich gibt es ein Risiko, ein kommerzielles. Aber es ist nicht so, dass die Marinomed einen zweistelligen Millionenbetrag braucht und dann muss eine Klinik funktionieren, sondern das ist passiert, das hat funktioniert.
Wie wurde das dann produziert?
Natürlich. Das Ganze ist eine Lohnproduktion und in Summe, unsere Idee ist, dass wir es dann so machen, wie es die Gilead gemacht hat, dass man es dann in größere Hände gibt. In Form von der Gilead, was die Roche, die das halt dann alles übernommen hat, die globale Vermarktung. Mir als Marinomed ist es dann am Ende des Tages egal, ob der Marinomed draufsteht oder ein Brand von einem anderen, solange ich meine Lizenzgebühr bekomme. Und wir Aktionäre und wir als Unternehmer das Geld verdienen, kann gern der Große dann sein Brand draufgeben und sagen, das war die Entwicklung von wen auch immer. Das ist in Ordnung für mich, solange wir damit Geld verdienen.
Geld verdienen tut man an sich jetzt gerade vor allem mit dem Produkt, was in der Vermarktung ist. Sonst gibt es Menschenzahlungen. Was sind denn das anderes für Zeithorizont? Was kann man denn da machen? Und gibt es irgendwo eine Phase, wo Sie sagen, ab dem Zeitpunkt lizenzieren wir aus, ich gehe zumindest bis zur Phase 2, und da wollen Sie möglichst weit alleine machen und erst dann einen Partner holen. Das ist ja Kostenfrage wahrscheinlich.
Es ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern eine strategische Frage und hängt natürlich vom Produkt ab. Wenn man wie bei Budesolf die Möglichkeit hat, zu relativ günstigen Konditionen, wir reden da von einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag, eine klinische Phase-3-Studie zu machen, dann macht es für ein kleines Unternehmen Sinn. Im Bereich der Augenheilkunde, oder wenn ich in Indikationen gehe wie autoimmune Gastritis, da wird man sich wahrscheinlich früher einen größeren Partner an Bord holen wollen und müssen, einfach weil die klinische Entwicklung und die spätere Vermarktung dann relativ komplex sind. Das typische Modell ist es, nach einer Proof of Principle oder Proof in einer Phase 2-Studie das zu tun, weil in einer Phase 3-Studie strategische Aspekte für die spätere Zulassung, Zulassungsaspekte in verschiedenen Ländern und auch kommerzielle Aspekte eine Riesenrolle spielen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, das ist gut, wenn man den Partner an Bord hat. Und das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit jetzt, genau diese Partner an Bord zu holen. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Marinomed jetzt in nächster Zeit einen zweistelligen Millionenbetrag in der Phase 3 investiert, ist relativ gering.
Mhm. Okay. Das Ganze heißt, die Strategie 2025, dass Sie machen mit inklusive verschreibungspflichtige Medikamente. Wo steht denn die Marinomed, wenn das mehr oder weniger aufgeht, diese Strategie, und wo dann 2030? Ihr Geschäft ist ja so langwierig. Ich nehme an, Sie haben gewisse Pläne über diesen Zeithorizont.
Ja, das längerfristig ist eher so, sogar mittelfristig. Das Unternehmen soll man zunächst als profitabel werden. Trotz der Forschungsauf- oder mit den Forschungsaufwendungen, idealerweise durch diese Meilensteinzahlungen und durch Umsätze aus den bereits entwickelten Produkten und nicht durch Kürzungen von irgendwelchen Ausgabenpositionen. Das ist so das Ziel. Und längerfristig strategisch in der Ausrichtung, wir haben das Potenzial der Technologie, die wir haben, noch nicht vollständig genutzt. Das heißt, woran wir jetzt auch arbeiten, und da sind wir auch parallel dran, was man auf dieser Pipeline nicht sieht, ist, wir haben diese Technologie, diese Auflösungstechnologie, wie wir Marinosolf nennen. Das ist, wenn Sie so wollen, sowas wie ein Patentrezept. Mhm. Das ist genau sowas. Nehmen Sie ein Rezept für Küchenrezept, so wie Sie es kennen vom Kochbuch, genau sowas ist es. Bisschen komplexer und die chemischen Formeln sind halt komplexer dahinter, aber im Wesentlichen ist es so. Und dieses Rezept kann ich auch nutzen, um andere pharmazeutische Substanzen aufzulösen. Und wir tun das unter einer eigenen Marke, wir nennen das Solv4U. Und Solv4U ist schon der Name, wir lösen was für den Kunden auf. Und wenn der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist, wir lassen uns das auch schon bezahlen, also wir nennen das Feasibility, der kommt und sagt, können Sie das auflösen? Wir sagen, ja. Dann kriegt er mal die aufgelöste Substanz zurück und kann damit Experiment machen, das untersuchen, feststellen, ist ihm das recht? Und wenn es dann dieser Schritt erfolgreich war, dann setzt man sich zusammen und sagt, okay, wie tun wir weiter? Und wenn der sagt, ja, ich will eure Technologie nutzen, um meine Substanz weiterzuentwickeln, weil es für mich einen Nutzen hat, dann sagen wir, schön, dass du das willst, aber wir wollen auch was dafür, wo wir nämlich kommerziell mitpartizipieren. Und das ist, wir haben das auch veröffentlicht, wir das vor eineinhalb Jahren gestartet mit einer großen Messe, in der großen pharmazeutischen Messe, der CPHI, das ist die größte Messe in unserem Bereich. Sehr erfolgreich, haben jetzt mittlerweile sogenannte 10 Leads, also die sowas machen, haben 6 Studien, also 10 zusätzliche Leads, 6 Studien, so Feasibility-Studien schon abgewickelt für Kunden, wir sind einigen jetzt auch in weiteren Verhandlungen. Und zukünftig könnte es so sein, dass da ein Portfolio gibt von mehreren, hoffentlich zweistellige Anzahl von Kunden, die hier Entwicklungen vornehmen und das eine oder andere wird durchkommen und am Markt kommen und dann können wir mit profitieren. Das Tolle dabei ist, wir haben hier brauchen hier nicht ins Risiko gehen, sondern unsere Technologie wird genutzt und wir werden von ersten Moment an bezahlt. Also die Tätigkeit, die wir machen, unsere Techniker im Labor eine Analyse durchführen, dafür lassen wir uns schon bezahlen. Und wenn der Kunde jetzt sagt, okay, ich möchte die Technologie nutzen, möchte ein Medikament entwickeln, sage ich aber, ich hätte gerne eine Gebühr dafür, dass du unsere Technologie nutzt. Und je mehr das tun, desto besser ist es. Und irgendwann sollte das auch eine Position sein, die sich auch in der P&L niederschlägt und die wir dann entsprechend, wenn Sie mich fragen, sollte die 2003 gut sichtbar sein, diese Position, und erheblich zur Profitabilität des Unternehmens beitragen. Bis zum Jahr 2030.
Das heißt, bis dahin soll auf jeden Fall das operative Ergebnis beeinflusst sein.
Hoffentlich vorher. Ja. Und für uns selber von der strategischen Überlegung, wenn Sie so wollen, war das erste Projekt, das wir gemacht haben, aus der Marinosolf-Plattform, das allergische Rhinitis-Medikament des Budesolf. Ein bekanntes Medikament in einer bekannten Krankheit. Also man weiß, dass Cortison bei einer Allergie was tut. Das haben wir bewiesen. Warum haben wir das gemacht? Weil der grundsätzlich bekannt ist, dass Cortison wirksam ist. Das ist ja nichts Neues gewesen. Wir haben es nur besser und schneller wirksam gemacht, mit einer geringeren Dosis. Aber wir haben damit bewiesen, unsere Technologie funktioniert. Das hilft uns jetzt in der Vermarktung der Technologie. Der nächste Schritt war, das ist ganz oben, das Tacrosolv, eine bekannte Substanz aus der Transplantation, jetzt neu in der Augenheilkunde. Aber die Substanz ist bekannt, der Wirkmechanismus ist bekannt, man weiß, dass es eine extrem potente, immunologisch wirksame Substanz ist. Und der nächste Schritt wäre dann, eine neue Substanz in einer bekannten Indikation oder eine neue Substanz in einer unbekannten Indikation, die es noch gar nicht gibt. Autoimmune Gastritis. Eine vielleicht bekannte Substanz in einer noch nicht bekannten Krankheit. Warum will man sowas, eine nicht bekannte Krankheit? Dort liegt dann natürlich, da gibt es auch keinen Preisvergleich. Da kann man, der Erste, der dort ist, kann wirklich auch was verdienen. Ja, wenn Sie der Erste sind, der einen Covid-Impfstoff macht, dann werden Sie reich. Wenn Sie der Erste sind, der einen Wirkstoff für Autoimmune Gastritis macht, dann ist das was kommerziell honoriert wird. Das ist eine höhere Innovation. Und wenn es dann noch ein Schritt, unbekannte Substanz in unbekannte Erkrankung, wäre dann noch mehr. Also eine ganz nagelneue Substanz. Aber das ist dann noch eine Liga, die noch nicht auf unserer Pipeline schaut ist. Aber das ist strategisch die Überlegung dahinter. Und das Ganze so durchgeführt, dass man nicht Kopf und Kragen riskiert, nämlich die ganze Plattform gefährdet, sondern das Schritt für Schritt macht, ohne dass ich bei jedem Entwicklungsschritt die ganze Firma riskieren.
Okay. Das soll das Schlusswort, sage ich einmal, gewesen sein. Ich hoffe, Sie war da Interessantes dabei. Fragen, vor allem wenn es ums Medizinische geht, bitte direkt an die Vorstände hier richten. Da bin ich ganz, ganz weit vor und deshalb steige ich jetzt heraus. Gibt es jetzt Fragen? Sonst würde ich sagen, es ist ein, zwei Stück. Sonst würde ich sagen, einfach bei Sekt und Brötchen dann draußen. Wunderbar, wir dürften die meisten an sich derzeit beantwortet haben. Außerdem redet sich's bei dem Gläschen natürlich deutlich leichter. Ja, wir bedanken uns für Ihr Hiersein und freuen uns, Sie draußen noch mit Ihnen kurz plaudern zu können, vielleicht ein Gläschen zu heben. Ja. Das ist aber nicht so drin gewesen. Danke.